Kreatives Schreiben, Sprache und Worte machen.
Ich habe Reckless, meinem heutigen Interviewpartner, gesagt, er soll mich nicht angucken, während ich die Anmoderation mache. Und jetzt guckt er angestrengt in eine andere Richtung. So, also der Podcast heißt Worte machen. Wir reden über Sprache, über Texten.
Ich habe aus Versehen darüber geguckt. Entschuldigung. Ich schaue wieder nach vorne.
Oh Gott, ich glaube, das wird eine albernde Folge. So, also Roger Reckless, ja, ist Texter. Ich habe ja schon gesagt, dass ich mit inspirierenden Menschen immer spreche. Ich finde sie inspirierend. Ihr könnt es finden, wie ihr wollt. Aber ich glaube, Reckless ist auch ganz schön inspirierend, ja. Denn er ist Musiker, Moderator, Hip-Hopper, Freestyler. Noch was? Habe ich was vergessen?
Pädagoge.
Pädagoge, natürlich.
Das hat aber nichts mit Schreiben zu tun.
Aber auch mit Leute voll Texten manchmal.
Ja, definitiv.
So, und wir sprechen darüber, wie du mit Sprache umgehst. Es gibt ja den Freestyle, nur um das kurz nochmal für die Leute, die das jetzt hören und den Freestyle noch nicht kennen, zu erklären. Also bei Facebook freestylst du, die Menschen geben dir Worte und du benutzt sie, um dann damit zu rappen.
Genau, also das Freestyle bedeutet halt, frei improvisierte Texte zu machen. On the spot, also quasi ohne vorher sich irgendwas zu überlegen, und die Leute können Kommentare reinschreiben und während die reinschreiben, nehme ich alles auf. Also manchmal Wörter, manchmal schreiben die ja ganze Sätze und versuchen immer so kompliziert und komplex wie möglich zu sein, damit es mich raushaut. So superkalifragilistisches irgendwas kommt relativ häufig und das muss man dann eben aufnehmen und man hat ja keine Zeit. Die ganze Zeit läuft die Musik und du liest, rappst und denkst in einer wirklich atemberaubenden Geschwindigkeit. Also mein Hirn ist sonst normalerweise sehr lahm, aber während dem Freestyle läuft es auf 180.
Also und das ist meine Frage, wie machst du das? Wie geht das? Also es kommt mir gar nicht menschenmöglich vor, ein Wort zu lesen und das auch noch sinnvoll zu rappen. Ich meine, es reimt sich ja dann, es passt in den Flow. Und wie geht das?
Also eigentlich ist es gar nicht so schwer. Ich vergleiche das immer mit dem Autofahren. Also wenn du anfängst, Autofahren zu lernen, dann ist jeder Handgriff einzeln. Wenn du einen neuen Gang einlegen musst, dann ist es so,
da drücke ich die Kupplung runter, dann muss ich hier den Ast, dann mache ich das so.
Wie geht das?
Genau. Und irgendwann wird es eine Bewegung. Irgendwann denkst du nicht mehr nach, sondern du weißt, okay, dritter Gang, blopp, vierter Gang, blopp und so weiter. Und so ist es beim Freestyle auch. Das heißt, das Erste, was man lernt, ist vorwärts zu denken und den Mund unabhängig vom Hirn zu benutzen, was eigentlich dumm klingt, so, aber es ist tatsächlich, es muss man tatsächlich üben, also dass du lernst zu sprechen und dich nicht mehr auf das Sprechen konzentrieren musst, sondern das läuft automatisch, weil du hast dir den Satz vorher schon ausgedacht und während du sprichst, musst du nicht mehr drüber nachdenken, wie du die Worte formst, sondern du kannst quasi in der Zeit, wo du sprichst, schon die nächsten Sätze vordenken. Also das ist eigentlich das Einzige, was man üben muss.
Also ist das wie ein Instrument auch lernen? Also wie kann man das üben? Ich setze mich zu Hause in und fange an zu rappen, oder wie?
Ja.
Also, keine Ahnung.
Also ich glaube, das ist egal, ob es Rappen ist oder nicht, dieses Prinzip von freiem Sprechen, das ist immer gleich. Du musst dir selbst im Kopf einen Schritt voraus sein. Das heißt, du musst halt wissen, wo du hin willst.
Ja, aber das weißt du ja nicht, wenn du die Wörter in dem Augenblick bei Facebook erst liest.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Also wenn du frei sprichst vor Leuten so, dann weißt du, okay, das will ich erzählen. Wenn Zwischenfragen kommen, kann ich darauf reagieren so. Beim Rappen hast du die Zeit ja nicht, weil du auch gebunden bist. Du musst ja in dem Takt auch noch fertig werden so. Aber da ist es, wenn man diese Übung hat, eben ein bisschen vorauszudenken, dann läuft es wirklich einfach wahnsinnig schnell. Du weißt, wenn da steht Karotte, okay, ich muss jetzt irgendwas finden, was ich auf Karotte reim.
Motte.
Zum Beispiel, genau. Und da ist, also der Vorgang ist so, ich sag Karotte und währenddessen ist in meinem Kopf, wie wenn du so an so einer Karteikartending stehst und dann ziehst du so raus, Lotte, nee, Motte, nee, Grotte, nee, und dann so, oh, jetzt wird's schon richtig eng, ah, ich nehm doch Motte, gehst wieder zurück und sagst Motte, so.
Aber du musstest ja den Weg zu Motte bestreiten, während du in deinen Karteikasten wühlst.
Du wühlst quasi, sobald du Karotte sagst. Und der Weg von Karotte bis Motte kommt, also eine Takt,
ja, wie
das ist die
du,
Zeit, die du hast.
Mach mal Karotte, Motte, einfach jetzt irgendwas.
Die Leute sagen, das ist gesund, diese Karotte. Die Leute chillen wie bei Hugh Hefner in der Grotte. Ich weiß gar nicht, was ich sollen, mache oder sagen sollte. Oder habe ich mich versprochen, schüttel Witwe Bolte. Selber, weil ich schütte nicht diese Betten. Ich mache es mit Cash, darauf kannst du wetten. So irgendwie.
Geil, das kommt einfach aus dir raus.
Ja, aber es ist tatsächlich sehr, sehr viel überlegen. Und während ich das sage, ich habe mich auch zweimal versprochen. Mhm. Und früher hat mich dieses, ich habe mich versprochen, rausgekegelt.
Und dann hört man auf. Ja, genau. Im Normalfall, klar, genau. So stelle ich mir auch vor.
Und das ist quasi, deswegen ist es so schön, weil ich finde tatsächlich, Freestyle hat auch was Philosophisches, weil dieses Prinzip von sich trauen, etwas zu tun, wo man selbst nicht weiß, ob es gelingt oder scheitert, das finde ich großartig. Ich liebe dieses
Gefühl. Das ist echt am Abgrund.
Ja, also weil, gerade wenn Leute sagen, hey, der macht das total gut, mach mal. So, ja, genau. Und
Schweißperlen auf der Stirn.
Ja, das ist jetzt gar nicht mehr so, weil ich genieße das wirklich, ich mag das.
Ja, aber du weißt ja auch, dass du das kannst, das ist ja nicht...
Ja, aber es ist genau, ich weiß, dass ich werde nie so auf die Fresse fallen, dass ich nichts mehr sagen kann. Das passiert nicht mehr. Und da ist eben diese Übung, also, weil du gemeint hast, wie fängt man denn das an? Wenn man rappen will, ist tatsächlich das Erste, sich einfach hinzusetzen, eine Musik anzumachen, einen angenehmen Beat, der nicht zu schnell ist, vielleicht so, keine Ahnung, 85 BPM oder so, und dann einfach reden, im Rhythmus zu reden. Das ist, weil das klingt einfach, ohne Reime, wirklich einfach nur im Rhythmus zu reden.
Okay.
Damit man lernt, dass dieses Achten auf den Rhythmus auch noch was Natürliches wird. Weil das ist ja auch nochmal so eine Komponente. Du kannst ja nicht einfach nur die Reime ausdenken, weil das geht ziemlich schnell. Eben wie jetzt gerade Karotte, Motte, Grotte, Lotte, was auch immer. Aber wenn du dann noch einen Rhythmus hast, auf den du dich konzentrieren musst, plus du musst deine Karteikärtchen aussuchen und dann auch sagen, so, nehme ich das erstbeste Wort, das mir einfällt, oder gibt es da noch was Besseres? So, das ist dann... wird dann immer schwerer. Deswegen, das Erste ist, sich an den Rhythmus gewöhnen, einfach sprechen.
Wir haben das mal gemacht,
ja.
Ganz früher. Ich habe das ausprobiert und ich fand das schon allein super schwer. Also es klingt wirklich total, ja, halt, rede ich im Beat, das wird ja wohl gehen. Das war total schwer.
Ja, aber ich meine, erinnere dich so, das war doch am Anfang super die Hürde und krass. Und dann, nach ein paar Minuten, ist es einfach so gelaufen. Weißt du, dass man einfach sprechen kann. Und ich bin der Meinung, also ich mache auch viel Workshops mit Jugendlichen, wo es genau darum geht, den Rappen näher zu bringen. Und ich fange immer mit Freestyle an. Also das ist immer mit dabei. Wir schreiben Texte, aber parallel fangen wir auch an, eben dieses Freestyle zu lernen. Und auch da genau so, erstmal nur über den Beat sprechen. Und das Lustige ist, dass bei den, also habe ich jetzt echt gemerkt, bei allen Menschen, auch bei Lehrern, wir machen das auch mit Deutschlehrern, dass die Reime, wenn man sich mal dran gewöhnt hat, über den Rhythmus zu reden, die kommen, ohne dass sie drüber nachdenken. Die sind dann auf einmal da und manchmal fällt es denen gar nicht auf, dass sie gerade einen Reim gemacht haben und reden dann einfach weiter, weil es gerade läuft. Und das finde ich so cool, dass ich glaube, dass beim Freestylen auch Sachen rauskommen aus den Leuten, die so im normalen Gespräch gar nicht erzählen würden. Mhm. Am Anfang, also wenn man beginnt.
Also die erzählen dann im Freestyle quasi private Geschichten?
Ja. Genau, also
weil die so rauskommen, so
genau. Weil die schöpfen aus sich selbst. So, also bei den Jugendlichen war das echt richtig krass, wo ich gemerkt habe, die erzählen gerade Dinge, die niemals erzählen würden, wenn ich sagen würde so, und wie war dein Tag? Mhm. Dann sagen die,
ja,
cool.
Ja, gut.
Cool. Wie war Schule? Cool. Und gab es irgendwie Probleme? Nö, ein bisschen. Aber sonst cool. So, und dann sagst du, okay, und jetzt freestylen wir und auf einmal kommt und in der Früh bin ich zu spät in die Klasse und meine Lehrerin ist so eine Bitch, weil sie sagt, ich soll nicht zu spät kommen, aber ich komme einfach zu spät und gehe. Und die erzählen den ganzen Tag und ich sitze so da gegenüber und mir ist es da bei meinem ersten Workshop, wo wir das gemacht haben, aufgefallen. Ich so, krass, das ist ein ganz anderer Zugang, den die auch zu sich selber dann haben und zu Kommunikation. Und das fand ich halt mega geil, weil man wirklich Stück für Stück weiterkommt, ohne dass man jetzt großartig, wie soll ich sagen, es ist jetzt, Freestylen ist so echt ein bisschen, das kommt so ein bisschen von selber. Man muss halt einfach immer nur machen.
Vielleicht sollte man Therapien so freestylen, so.
Du, wäre wahrscheinlich möglich für musikaffine Leute.
Da kommen die krassesten Sachen raus. So. Ja, so. Ich war gerade bei der Freestyle-Therapie bei Dr. Reckless.
Das war sehr gut, der hatte gute Beats und jetzt geht's mir besser.
Genau, jetzt habe ich alles rausgehauen, ich bin leer. Geil. Und du sagst auch, du schreibst ja auch Texte und auch mit den Jugendlichen, aber auch eben für dich und so. Dein Album ist gerade fertig?
Fertig, ja, seit langem. Mhm. Aber ist noch nicht draußen, kommt aber dieses Jahr.
Kommt dieses Jahr, ja. Auf jeden Fall. Dann Werbung. Hast du ja schon einen Namen, den man...
Über die Natur der Dinge wird es heißen.
Ah.
Ja, weil es gibt so ein altes, Gedicht von Lukrez. Das heißt eben über die Natur der Dinge, und er ist so ein Schüler von Epikur, und Epikur war ja so krass verhasst von der Kirche, weil er gesagt hat, so man braucht keinen Gott, den man anbetet, sondern man kann einfach das Leben leben und genießen, so. Und ich fand diese ganze Geschichte so geil als Kind schon. Ich fand Epikur war der geilste Philosoph, mich hat das wirklich geflasht. Ich war so mit, ich glaube 17 oder so, haben wir eine Schulaufgabe geschrieben in Ethik.
Als Kind, ich dachte so mit 6 habe ich Epikur gelesen.
Ach so, nee.
Das ist so gerade erst mit 7 waren.
Ja, genau. Leute wissen Bescheid. Nee, und dann habe ich, das war der stolzeste, also die stolzesten 0 Punkte, die ich je bekommen habe bei einer Schulaufgabe, weil wir hätten Aristoteles und so ein paar klassische griechische Philosophen lesen sollen, egal. Und ich bin so eingestiegen auf Epikur und habe dann noch 2 Bücher von dem gelesen, weil ich es so geil fand. Also die wir nicht von der Schule her hätten lesen müssen. Und habe dann in der Schulaufgabe einfach jede Frage mit Epikur beantwortet.
Hättest aber Aristoteles schreiben sollen.
Genau. Ja, geil. So. Und wie, bla bla bla, ist das Höhengleichnis? Und ich so, ja, unser Epikur hat ja gesagt. Und das fand ich ziemlich cool. Und deswegen...
Ach, da wurde dir punktemäßig nicht mal irgendwie angerechnet, dass du freiwillig Epikur liest mit 17.
Nee, aber meine Lehrerin hat damals... gesagt, dass sie mir die 0 Punkte mit vollem Respekt aushändigt. Das fand ich auch ganz cool. Ich habe mich tatsächlich damals gefreut, weil ich wusste, es war gut.
Ja.
Für mich so. Und deswegen das Album halt auch, weil dieses Gedicht war entlang weg. Also das war wirklich so 1000 Jahre oder mehr, doch vielleicht sogar ein bisschen mehr, verschollen. Und dann hat es irgendwann italienischer Mönch ausgegraben aus irgendeinem
Was habe ich denn hier? Was habe ich? Oh.
Genau, und der so, ui, das ist sehr gut.
Und das ist heißer Scheiß.
Genau, und das fand ich irgendwie so cool, weil ich habe halt so ewig lang keine Musik unter meinem eigenen Namen gemacht, so, und nichts geschrieben, und dann so nach so langer Zeit sich selber auch wieder zu finden, deswegen dachte ich, das ist cool, das passt.
Hat dich das aber auch, das Gedicht selber, inspiriert? Zu irgendwas speziell?
Lustigerweise eigentlich weniger das Gedicht als der Mensch, der es mir nahegebracht hat. So. Weil ich kannte Epikur, aber kannte nicht Lukrez, und ich habe mein alter Einrichtungsleiter ist so ein bisschen tatsächlich mein Mentor. Das ist der Joe Arnecke, der ist jetzt, geht auf die 80 zu, so, und ist einer der krassesten Jugendarbeiter, die ich kenne. So, der hat alle seine schwer erziehbaren und kriminellen Kids geliebt, und der war für die wie ein Vater, so, und von dem habe ich ganz viel gelernt, wie man arbeitet in der offenen Kinder- und Jugendarbeit, und das hat mir auch geholfen für die Musik, so, weil ich war ja selber eigentlich so ein Jugendlicher, der ihn gebraucht hätte, so damals. Und der ist so ein Philosophie-Nerd, und wir haben uns früher ab und zu getroffen. Der hat auch so eine Bibliothek, wo der dann mit, also das ist so eine krasse Person, so eine Bibliothek, wo der seine ganzen alten Bücher hat. Also der hat so vom Freud Erstausgaben von Universitätsschriften und so. Und der hat mich halt eben da eingeladen, und da ratschen wir dann immer über alles Mögliche. Und das war für mich einfach so augenöffnend, weil er mir gezeigt hat, über das, was mich so interessiert und über das, was ich so für Standpunkte habe, dass ich, ohne es zu wissen, auch so ein Epikuräer-Typ bin, so. Und hat er gesagt, du musst es lesen, du musst dir das holen. Und ich so, ja, mach ich, jawohl. Weißt du, ich bin dann so ganz hörig, und was mich so fasziniert hat, und habe das dann auch gemacht, und das inspiriert hat mich vor allem dazu zu sagen, so, es ist voll in Ordnung, die eigenen Gedanken so aufzuschreiben, wie man sie denkt, mit dem Hintergrund, dass man überlegt, dass es die anderen auch noch verstehen können. So, weil
deine Gedanken sonst zu wirr sind, ja, und alle so, hä, was ist in seinem Kopf los?
Genau. Und das war dann so, es ist cool, das zu haben, und es ist aber dann auch cool, das irgendwo in diese Struktur zu bringen. So, deswegen, wenn man sich Mucke von mir anhört oder Texte auch, die ich schreibe, das ist früher sehr wirr, klingt immer cool, so, aber wenn du es dir dann auf dem Blatt
durchliest, denkst du,
ja, genau. Wenn du es hörst, macht es Sinn. Weil so wie es, ja, also wie ich sage, macht es so Sinn, wenn man es hört, aber wenn man es liest, ist es eher so, aha.
Da sind Worte.
Genau. Und sie passen irgendwie zusammen, aber irgendwie auch nicht. Und das hat sich krass geändert. Also da bin ich tatsächlich jetzt viel strukturierter, auch in der Art, wie ich schreibe. Und das sieht man tatsächlich in dem Album auch, dass es lauter Geschichten sind, die von mir sind, auch eigens erlebte, aber so geschrieben, dass man sie eben auch anhören kann, wenn man mich nicht kennt. Man braucht die Verbindung nicht, sondern man kann einfach in die Geschichte einsteigen. So.
Und da komme ich auch zu der Frage, also ich hatte mal in meiner ersten Folge gesagt, ich will jetzt hier nicht so ein Tutorial mit meinem Podcast machen, so aha, Hip-Hop schreiben für Anfänger, okay. Das jetzt nicht.
Hast du gerade gesagt, Happy Hip-Hop?
Ich habe Hip-Hop gesagt und mich versprochen dabei. Okay. Sorry, okay, was aber voll geil wäre. Happy Hip-Hop?
Happy Hip-Hop ist super.
Das neue Genre. Ja. Haben Sie auch Happy Hip-Hop?
Genau.
Nein, only sad Hip-Hop.
Ja.
Aber trotzdem finde ich es immer einfach faszinierend, wie gehst du daran, wenn du schreibst? Also so, ich habe einen Stift und ein Buch oder machst du Musik an und los geht's oder Achtung, diese Geschichte will ich noch erzählen oder also, was ist bei dir zuerst da?
Das ist voll unterschiedlich. Also meistens ist es so, dass ich, dass die Musik als erstes da ist. Also,
okay, du machst die Musik selbst?
Oder ich bekomme sie von dem Produzenten, mit dem ich arbeite, so okay. Der Maniac zum Beispiel, der ist aus Regensburg und der produziert großartige Sachen. Und der, wenn mir Sachen schickt, so, dann macht wirklich die Musik irgendwie so den emotionalen Toraufgang auf. Und da bin ich dann so, okay, das könnte eine Grundlage sein für eine traurige Geschichte oder für eine vorwärtsgehende Geschichte oder für, weißt du?
Ja, und dann guckst du so, was habe ich denn für eine traurige Geschichte erlebt?
Genau. Oder was kann ich mir für eine traurige Geschichte ausdenken? Also es fängt tatsächlich meistens an, dass ich in mir suche, was ich habe und manchmal baue ich das dann zusammen, eben damit es für andere auch nachvollziehbar ist oder eine Geschichte ist, die auch hören wollen und nicht die ganze Zeit denken, okay, der merkt mir den Gegner.
Der ist echt traurig gerade.
Ja, genau. Ich habe gehört, er hat seinen Pfannkuchen zu ihm angebracht.
Und dann war er so traurig, dass er drüber gewappt hat.
Genau.
Weil er sein Wappa.
Ja, aber das ist ein sehr schlechtes Lied.
Sondern es ist halt dann baue ich das so zusammen. Also es fängt, wie gesagt, meistens bei mir mit der Musik an, die mir dann sagt, in welche Richtung es gehen soll.
Mhm.
Nur von der Emotion her.
Mhm.
Und dann bin ich früher immer so gewesen, dass ich einfach drauf losgeschrieben habe. Das mache ich auch heute noch. Also ich fange einfach an, irgendwie. Ich denke mir überhaupt nichts. Ich schreibe einfach die ersten Zeilen auf. Die sind dann immer scheiße, also wirklich immer.
Und das gehört quasi zum Prozess.
Genau. Mhm. Und dann lasse ich die so und schreibe nochmal. Und dann nochmal. Und dann habe ich wirklich bei jedem Textblatt, das war früher auch schon so, hast du so die erste Dreiviertelseite, wo immer zwei Zeilen, dann mal vier Zeilen und dann immer so ein Absatz und weiter geht's weiter.
Aber das frustriert dich gar nicht, weil du sagst, die sind immer scheiße, es macht nichts, schreibe ich weiter. Du sagst nicht so, es gab mal bei der Sesamstraße so einen Musiker, der ist immer mit dem Kopf gegen das Klavier gehauen und hat gesagt, das reimt sich nicht, ich finde keinen Reim auf Karotte. Ich finde keinen Reim. Also du quälst dich da nicht so damit.
Nee.
Du sagst, ja, ist halt scheiße, normal.
Genau.
Ja.
Und also nicht am Anfang. Weil da muss es irgendwie, finde ich, so, es muss am Anfang von einem Text irgendwie so ein, ich muss in so einen Fluss reinkommen, weißt du, dass ich selber mit reingezogen werde, dass ich selber sagen kann, okay, ja, da weiß ich, da kann ich einfach, das ist es. Also das ist schwer zu beschreiben.
Ja, das ist so ein kreatives Gefühlsding, so.
Genau.
Das ist es jetzt und das aber nicht.
Genau.
Und du könntest mir aber vielleicht nicht erklären, warum das nicht ist, oder?
Doch, weil das ist es nicht, weil es nicht weitergeht. Weißt du?
Okay.
Ich schreibe
Einbahnstraße.
Genau. Und das merkt man auch ziemlich schnell, wenn man ehrlich ist. Weil ich habe viel mit Leuten auch geredet über Schreibblockaden und so, dass ich früher auch dachte, dass ich habe. Aber das ist, wenn man Schreibblockade hat, einfach schreiben. Das ist wirklich das Beste. Nicht drüber nachdenken. Anfangen, nee, geht nicht weiter, nochmal.
Aber ich schreibe ja manchmal Kurzgeschichten. Ja. Das war ja auch quasi die Uridee, weswegen dieser Podcast entstanden ist. Und ich habe auch zu meiner Lektorin gesagt, manchmal schreibe ich was und finde es einfach richtig scheiße.
Ja.
So, und dann frustriert es einen ja schon so ein bisschen. Also voll gut, dass es bei dir nicht so ist. Weil ich sitze dann davor und denke so, dein Ernst, Jana?
Ja. Aber es kommt halt Rotz. Ich glaube, es kommt immer drauf an, wann man aussteigt so. Also wenn man quasi die ganze Geschichte geschrieben hat so und dann diesen Schritt zurückgeht und sich's anschaut und dann merkt so, hoppala.
Was denn?
Ganz schön wack.
Vielleicht niemand lesen.
Ja. Das habe ich schon auch, aber ich finde es dann eher witzig. So.
Okay.
Und dann gehe ich einfach weiter.
Ja, es gehört ja auch total zum Prozess, aber es ist trotzdem so, daran saß ich jetzt stundenlang, weißt du? So.
Aber das ist, was ich meine, da ist die Frage, wann man aussteigt. So.
Ja.
Manchmal merkt man es nicht, dass es eine Einbahnstraße ist und denkt sich, da komme ich schon rum.
warte gleich, nächster.
Das ist so, Sackgasse. Du kannst nicht zurück und gar nichts. Und deswegen, ich steige relativ früh aus und selbst manchmal, wenn ich merke beim Schreiben so, das wird jetzt echt doof, dann schreibe ich weiter, um zu gucken, wo es denn hingeht noch, weißt du?
Also okay, du hast dann nicht diesen Move, dass du sagst, okay, heute vielleicht nicht, ich mach mal morgen weiter. Nee,
weil ich bin der Meinung, dass ich ein Grundgerüst immer im ersten Anlauf machen muss. So, weißt du? Also wenn ich das den Beat das erste Mal höre und dieses Gefühl, das ich habe, das ist ja echt. So, und das muss ich einfach festhalten irgendwie. Und da muss ich dann auch so lang schreiben und probieren, bis ich diesen ersten, dieses Flussgefühl habe, wo ich merke, ah, okay, jetzt kommt das nächste. Und dann, das ist total entspannend für mich, sobald es da ist, weil ich dann weiß, jetzt bin ich im Hafen so. Und dann mache ich es meistens so, dass ich was auch immer ich zuerst schreibe, ob ich jetzt den Refrain zuerst schreibe oder den ersten Vers so. Wenn ich einen Vers und einen Refrain habe, ab dann kann ich es hinlegen.
Und schlafen gehen.
Zum Beispiel.
Und dich entspannen.
Genau. Ja. Oder was auch immer tun. Und das ist interessant.
Du schreibst nachts, oder?
Meistens,
dachte ich mir. So,
meistens. Und das Lustige ist, ich gehe dann schon immer nochmal drüber. So, früher bin ich nicht mehr über die Texte gegangen. Ich habe dann quasi die einmal geschrieben, so aufgenommen und die sind dann auch so rausgekommen. Und das würde ich jetzt nicht mehr machen, weil ich gemerkt habe, dass es schon cool ist, sich nochmal so ein bisschen das Fett abzuschneiden. Hab gemerkt, ich bin sehr gut da drin, Fett an einem Text zu verstecken. Dass du, wenn du es eben hörst, dass du denkst, so, ja, ist cool, ja, nee, ja, ich verstehe, was du erzählen willst, so. Aber wenn man genau darauf achtet, merkt, den Satz hat es nur gebraucht, damit der zweite oder dritte Reim funktioniert. Mhm. Der Satz hat keine Info für die Geschichte. So. Und das war früher für mich immer super anstrengend, einen geschriebenen Text nochmal anzugreifen, nochmal Dinge rauszunehmen, weil dieses Prinzip so, oh, über den Reim bin ich aber voll froh. Das ist total kompliziert und komplex und da werden alle Rapper-Kollegen sagen, wow, ich kann doch den nicht wegschmeißen. Wobei tatsächlich niemand sagt jemals wow von Rapper-Kollegen. So.
Aber in deinem Kopf haben die alle immer genau, wow.
In meinem Kopf sind sie quasi auch immer interessiert an dem, was ich mache.
So, Standing Ovations.
Ja, genau. Andere Rapper fragen sich und schreiben sich WhatsApp-Messages. Hast du den neuen Reckless schon gehört? So.
Fantastischer dritter Rhyme. Bester Rhyme.
Ja, genau.
So. Meine Reime sind Schweinereime, aber seine Reime.
Ja, ja. Und das war für mich echt das sehr, 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 sehr gut, das zu lernen. Weil
die Vorstellung ist super.
Ja, weil das habe ich wirklich gedacht. So. Also nicht jetzt, dass ich so wichtig wäre, sondern nur so, was denken die sich denn dann, wenn der weg ist? Und das ist so.
Die würden den doch vermissen,
Ryan. Ja, wirklich.
Alle würden nach dem fragen.
Sie würden sagen, so, aber war der vorher auch schon so oder war er geiler? Und dann, das Lustige war, ich habe genau durch diesen Move, das habe ich, also durch dieses, das Fett abschneiden.
Das Löschen einfach
genau.
Von Dingen, so Kill Your Darlings mäßig.
Genau. Also manchmal ist es eben Darling, oft ist es wirklich nur Fett, das man abschneidet und wo man dann merkt, wenn ich dieses Fett rausschneide, dann muss der Fluss anders sein. Und so werden die Texte dann bei mir kompakter und die Geschichte besser. So, und das hat mir auch geholfen, weil ich habe ja sonst immer für mich geschrieben. Und als ich dann angefangen habe, für andere Leute schreiben kann man nicht, wenn irgendwelche Fettstellen im Text sind. Das geht nicht. Weil die dann auch sofort sagen, so du, wenn ich das singen soll oder rappen soll, so. Und ich verstehe das nicht.
Ja.
Das macht auch gar keinen Sinn. So.
Sing halt.
Ja, genau.
So. Ist doch egal jetzt.
Mach doch, du bist doch Interpret. Nee, und das hat echt sehr, sehr gut geholfen, dass man da sagt, okay, das war für mich die allerbeste Methode. Vor allem diese Angst verlieren auch von dass einem gerade nichts einfällt, so. Weil das kommt schon.
Das hast, ja, aber das hast du nie. Also du wirkst so tiefenentspannt, du hast das nie.
Ich hab, ja, weil ich
hast
weil
du
ich
schon nie während des Prozesses des Songschreibens so ein Frustrationsmoment, so Kopf gegen Klavier-Moment? Mhm. Weil du klingst echt so, boah, voll entspannt, geil.
Ja, nee, also habe ich tatsächlich nicht. Also
ist ja
ich,
super.
Ja,
was ist mit deinem Fernseher passiert? Ja. Wir sitzen bei Reckless zu Hause und auf einmal ja, Ameisen.
Ich, ja, das ist, wir haben vorher Heat laufen lassen. Und ich glaube, seit der Film aus ist, sagt der Fernseher, ja, was anderes will ich nicht spielen.
Dann, also dann gehe ich aus, weil genau. Ich grisselig.
Ja, ich habe es mal schnell ausgemacht. Nee, also ich habe tatsächlich das nie und ich dachte, ich habe früher immer gedacht, das ist, ich bin deswegen schlechter Schreiber.
Weil du weniger dich quälst.
Genau, weil ich habe ganz viele Rapper-Kumpels so, die ich auch wirklich großartig finde, der David P. von Main Concept oder der Keno von Mook Mama. Das sind, also der Keno vor allem ist technisch und lyrisch einer meiner liebsten deutschen Rapper, so überhaupt, mit Abstand. Und wir haben da auch oft drüber gesprochen, so, weil wir zusammen auf Tour waren.
Und das ist doch Happy Hip-Hop.
Das ist Happy Hip-Hop, ja. Ja.
Und das gibt's doch, das Genre. Mook Mama ist Happy Hip-Hop.
Ja, wobei, also die aktuelle Platte schon wahnsinnig guten Umgang mit schweren Themen hat. Zum Beispiel, die haben in mehr Menschen diese Flüchtlingsproblematik sich angenommen. So. Und das ist so ein schönes Bild, dass sie sagen, es kommen immer mehr Menschen, aber das sind mehr Menschen, weil sie aus dem Meer kommen. So. Und die wollen die Leute hier nicht haben. Und nachts, wenn er durch die Straßen geht, sind die Straßen menschenleer. So. Mhm. Und dann sagen die Leute, hier kann ja keiner mehr herkommen. Und so. Das sind so geile Bilder, die er da schreibt. Und der braucht ewig für Texte. Der steht da
und
ewig
und der hat dran. Diesen Hustle, dieses, genau, diese hat, Selbstqual, genau. Dieses, des Künstlers.
Genau. Und ich war immer so, ach krass, weil er das hat, deswegen kann er so schreiben und deswegen nimmt es mich so mit. Und lustigerweise war es bei ihm genau andersrum. Er so, ja krass, du kannst es einfach loslegen und bei dir merkt man das Gefühl tatsächlich, das da ist so im Text, ohne diese technische Komponente, die zwar auch da ist, aber die nicht so im Vordergrund steht. So. Also technische Komponente im Sinne von Reimschemen und Reimpatterns. So. Und da war ich dann zum ersten Mal auch so, cool, so, also ich bin nicht deswegen schlecht, sondern es ist einfach meine Art. Und meine Art ist es eben, den Fokus auf was anderes zu legen. Und es ist weder besser noch schlechter, sondern es ist halt, bin halt ich. Und das finde ich total, oder fand ich in dem Moment total cool. Also dass man irgendwie so, wie sagt man das? Ich glaube, als ich suche immer auch so ein bisschen nach der Berechtigung, dass ich das weitermachen darf für mich, weißt du? So,
das ist okay.
Ja, ja, nee, wirklich so, dass man sagt so, ja, aber die anderen sind alle so gut und ich bin so...
Oh, diese Frage habe ich auch in den letzten Folgen gestellt, weil okay. Ich das ganz interessant finde als Künstler, dass man ja denkt so, aber die anderen haben das alles schon besser gemacht, warum soll ich das jetzt machen? Hast du das auch?
Ja, total.
Ja, ich habe das auch, ja.
Das ich kenne das. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, in dem Drive Sachen zu machen, weil dieses alle anderen machen es besser ist ein Punkt, aber irgendwo machen es alle anderen auch anders.
Anders, richtig.
Genau, ja. Und ich glaube, genau in diesem Spannungsfeld entsteht halt irgendwann das eigene. Und ich weiß nicht, ob ich jemals dahin komme, dass ich sagen kann, das ist meins und es ist richtig geil. So. Und du kannst es jetzt feiern sondern ich bin eher so der Mensch, der sagt, das ist meins und ich habe getan, was ich konnte, so. Es ist jetzt einfach mal da.
Kannst du mal hören.
Genau.
Musst du aber nicht.
Ja, genau. Du kannst, nimm's doch mal mit und sag mir bloß nicht, wie du es findest, weil
auch kein Pressure. Du musst es ja nicht hören.
Genau. Nee, aber hörst dir an.
Ja, hörst du nicht, aber hör dir mal an.
Ja. Genau.
Aber abgesehen davon, du kannst ja gar nicht anders. Es kommt ja aus dir raus, wenn dir jetzt jemand verbieten würde, ja, ab heute wird nicht mehr getextet, ja? Webmusik ist over für dich. Das würde ja gar nicht gehen. Das würde ja so rauslaufen aus dir. Das heißt, im Grunde ist es ja egal, ob jemand anders das besser macht oder nicht. Du kannst ja nicht anders. Ne?
Ja, eben, genau. Das ist, und da, glaube ich, ist der Unterschied vom Künstlersein zum Handwerkersein. So. Weil es gibt auch viele Leute, die machen ja Kunst aus handwerklichen Gesichtspunkten, weil sie fasziniert sind von der Technik, so, was ich auch total geil finde, so. Aber bei mir ist es auch tatsächlich, mir wäre es wurscht, auch wenn es niemand anhören würde, so. ich würde
es halt ist machen. Schon geiler, wenn die Leute Spalier stehen.
Ja, genau. Wenn die Rapper-Kollegen sagen, wow.
Hast du die WhatsApp gekriegt, der Reckless hat was Neues gemacht? Es ist unglaublich.
Dritte Rhyme, ich sag's euch.
Ja, ja.
Ja, das ist schon geiler.
Natürlich ist es geiler, auf jeden Fall. Und das ist ja auch das Ding, was dann auch immer an der Musik so geil ist. Also das ist, glaube ich, das, was anders ist, zum Beispiel, wenn man schreibt, glaube ich, also wenn man Bücher schreibt, weil du gibst dein Buch raus, also aus der Hand, und dann ist es da in der Welt. Und man kriegt die Reaktionen nur mit, wenn man liest. Also wenn man irgendwo
vorliest.
Genau.
Ja.
Und
du stehst ja aber auf der Bühne.
Genau, und das ist ja genauso wie das Vorlesen. Diese Reaktionen mitzubekommen, nur dass eben bei der Musik, dass die Leute noch mehr eingebunden werden durch dieses ganze Ding. So, wir gehen jetzt auf Konzert und da ist jetzt Halligalli. Und das ist echt, das habe ich jetzt auf der Tour wieder gemerkt, so, es ist echt, das ist echt geil, weil du quälst dich das ganze Jahr über so, oh Gott, ich bin schlecht und eigentlich soll ich und eigentlich braucht mich doch keiner oder das, was ich mache, weil eben alle machen es doch schon besser.
Ja gut, aber wir haben ja auch geklärt, dass du dich ja gar nicht so sehr quälst. Du bist ja so, ja, das war scheiße, aber ist nicht schlimm.
Genau. Ja. Das kommt raus, aber ich meine, diese inneren Zweifel, die sind ja trotzdem zwischen den Dingen.
Wenn es dann fertig ist, gefällt das jemand, will das jemand hören, braucht das jemand.
Ja, genau. So, genau. Ja. Oder das generelle Lebenswerk, warum, ne?
Also was mache ich hier überhaupt?
Und genau. So, ja. Das ist auch so lustig. Ich kann das tatsächlich haben, dass ich sage so, cool, okay, Song ist fertig, super. Und dann denke ich, das schaffe ich nie wieder. Sowas wie da, weil das kriege ich nicht nochmal hin. So. Und dann geht's wieder los. Es ist immer so ein Kreis. Und während ich das mache, habe ich keine Probleme. Sobald es abgeschlossen ist, habe ich wieder dieses so, oh Gott, warum mache ich das? Das ist eigentlich gar nicht so.
Aber brauchst du dann auch die Pausen dazwischen, dass du einfach mal gar nichts machst, wenn du eins abgeschlossen hast?
Ich mache eigentlich keine Pausen. Ich mache immer irgendwas. Mhm. Also, sagen wir mal so, die Pausen sind, wenn Dinge nicht fertig werden. Also wenn dann irgendwie 80 angefangene Dinger sind, die eben mit einer Strophe, einem Chorus leben müssen, bis ich sie wieder anpacke. So. Das gibt's schon häufig. Und dann eben auf Tour zu gehen und zu merken, wie die Leute reagieren. Weißt du, das war Wahnsinn. Das war wirklich Wahnsinn, weil ich war Vorgruppe bei der Mut Mama Tour und als Vorgruppe hast du immer dieses so, eigentlich sagen ja die ganzen Konzertgänger, du, entschuldige, aber kannst du bitte gehen, weil ich bin eigentlich wegen der Hauptband da. So. Das ist das normale Los der Vorgruppe, deswegen da muss man die Vorgruppe allein deswegen schon immer honorieren, wenn man sagt, hey, ihr tut euch das an, wer weiß wie viele Wochen. Und das war die allererste Tour in meinem Leben, wo das nicht so war. Wo wir, also ich war mit meinem Drummer unterwegs, von Tribes of Jesus, der Damn Sick, und wir haben wirklich bei 4 Wochen, bei 23 Konzerten, jedes Mal von der ersten Minute an die Leute auf unsere Seite gezogen. Und die haben es alle gefeiert. Und ich war echt so am Ende so, es kann doch nicht sein, dass das echt funktioniert, was ich mache, so was ich im Kabuff mache.
Das gibt's doch nicht.
Nee, wirklich, aber durch eben genau deswegen so, du schreibst die Sachen, es geht einem irgendwie, man quält sich nicht so, dann hat man jetzt gelernt, nochmal das Fett abzuschneiden, sich nochmal zu beschäftigen damit so, ist fertig, ist dann wieder unsicher, ob es denn überhaupt ein Lebensrecht, Existenzrecht hat so. Und dann gehst du raus damit und die Leute sagen so, yeah.
Geil.
Genau, und dann bin ich so, echt? Cool! Und das war echt schön. Deswegen ist echt dieses Feedback schon geil, weil es einen doch antreibt, weiterzumachen und diese Zweifel ein bisschen zu überstehen, die dazwischen
sind. Was aber dann nicht heißt, dass du die weiterhin auch haben wirst, die Zweifel. Also obwohl du 23 Mal warst, irgendwie dieses Feedback bekommen hast und du danach dachtest, boah, das hat total die Existenzberechtigung. Ja. Beim nächsten Track, den du schreibst, bist du wieder so.
Genau. Also das ist
aber das ist, ey, so. That's the package.
Ich wollte gerade sagen, das ist glaube ich, einfach
das so. Das gehört, also ich meine, es wäre auch total grotesk, wenn man rumlaufen würde und sagen würde, ich mache das Geilste immer.
Und ich kenne schon solche. Ja. Ich kenne, ja, und ich manchmal denke ich mir, ich wäre so gern so. Weil lustigerweise ist das, wenn, es gibt viele von denen, die sagen, es ist voll geil, was ich mache, und es ist halt nicht geil, was sie machen. Sondern es ist ganz
gut. Normal.
Ja, oder normal, genau.
Normal gut.
So, und unser Drummer hat einen Satz gesagt, den ich mir wirklich hinter die Ohren schreibe. Und zwar hat er gesagt, sein Credo beim Spielen ist always good, sometimes genius, never suck. Und das finde ich großartig, dass man sich auch eben erlauben kann, dass man nicht von jedem Ding, das man macht, ein Meisterwerk erwartet, sondern sagt, hey, immer gut.
Ich glaube, das Los vieler Perfektionisten wiederum ist, dass sie gar nichts machen, weil es könnte ja nicht perfekt sein. Genau. Und deswegen macht man lieber nichts, weil es ist wahrscheinlich nur gut und nicht perfekt, also mache ich es nicht.
Genau, und ich bin dafür immer machen und dann kriegst du halt auch die Edelsteine so. Das ist dann vielleicht von 15 Dingern ist es eins, was so Wahnsinn ist, oder zwei. Und die anderen sind auch okay. Und vielleicht ist auch, ja, wie gesagt, wenn eins scheiße wird, dann muss man früh genug aussteigen. Genau. Damit man nicht am Ende da sitzt und sagt, oh Gott.
So, das ist ein gutes Schlusswort. Weil ich habe mir nämlich hier eine halbe Stunde als Limit gesetzt. Ja, ich könnte noch 2 Stunden weiter, ja. Ne? Aber weißt du, ist halt jetzt vorbei.
Ja, es sind ja die wichtigen Sachen, sind ja auch gesagt worden.
Jetzt kommt halt gleich ein Closer, weißt du?
Ja. Und die Rapper-Kollegen klatschen wieder.
Reckless hat ein Interview gegeben. Das muss das Interview Das ist das genialste Interview, was jemals gegeben wurde.
Das ist das interviewste Interview der Interviews.
Oh, die WhatsApps gehen jetzt sofort gerade rum. Wahnsinn. Ja. Hast du schon was? Hast du schon Applaus bekommen?
Ja, tatsächlich.
Siehst du? So läuft es nämlich. Ja, vielen Dank für Kaffee und all die Antworten und die Philosophie.
Bitte, bitte. Ja. Danke auch fürs Labern lassen.
Roger Reckless war das. Checkt das aus. Dieses Jahr irgendwann kommt das Album.
Ja, im ersten Viertel, wahrscheinlich April.
Wahrscheinlich April. Das ist, habe ich mir notiert. Und es gibt aber bei Spotify auch das von 2006.
Ja.
Ne? Das habe ich nämlich auch jüngst nochmal gehört. Ganze Makiken. Aber das Neue wird ganz neu im April. Ihr habt gehört, Worte machen mit Roger Reckless. Dankeschön euch fürs Zuhören.
Worte machen. Kreatives Schreiben, Sprache und Worte machen.